hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Der vorletzte Podcast in diesem Jahr. Mir gegenüber sitzt Frau Dr. Ilse Wehrmann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt kommt der Kaffee, vielen Dank. Dass Bremer, alle Bremerinnen und Bremer, die Kinder haben, müssen eigentlich Frau Wehrmann kennen oder müssen schon mal von ihr gelesen oder gehört haben. Und nicht nur in Bremen, sondern auch weit darüber hinaus. Denn Frau Wehrmann ist Expertin, kann man sagen, für frühkindliche Bildungsfragen. Ist das richtig?
Ja,
kann man so sagen. Hat viele Aufgaben, auch auf Bundesebene, ist als Beraterin tätig. Aber zu dem Lebenslauf kommen wir vielleicht gleich noch. So viel lange Rede. Herzliche Begrüßung. Hallo, danke, Frau danke. Wehrmann. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Frau Wehrmann, wenn man so die letzten Interviews von Ihnen liest, in der Taz, dort war neulich eins, ich glaube, wir sollten mal aufhören mit den Lügen oder wir sollten uns nicht mehr selbst in die Tasche lügen oder irgendwie so in die Richtung.
Ja.
Und wenn ich auch überlege, worüber wir in den letzten Jahren gesprochen haben, eigentlich ist es immer dasselbe, aber es ändert sich wie, oder immer das Gleiche, nicht dasselbe, aber immer das Gleiche. Sie haben ein Buch geschrieben, die Kita-Katastrophe, das ist wie alt jetzt, 2 Jahre oder so?
Ja, ein Jahr.
Ein Jahr, genau. Also Ihr Befund ist eigentlich schon seit langem der gleiche, aber es gibt irgendwie, es ändert sich nicht viel, würde ich jetzt mal sagen, das können Sie ja gleich korrigieren. Ich bewundere sozusagen, dass Sie das weiter und weiter und weiter machen, obwohl man das Gefühl hat, was Sie vor 5 oder 6 Jahren gesagt haben, ist bis heute auch noch wahr und hat trotzdem nichts gebracht.
Ja, das ist schon richtig. Mein Buch habe ich auch geschrieben, im Grunde aus ein bisschen Frust. Im letzten Jahr habe ich so überlegt, Mensch, gibst du auf, sagst gar nichts mehr, aber ich fühle mich immer noch irgendwie als Anwältin von Kindern. Mhm. Weil ich auch nicht eingebunden bin in Institutionsvertretung, habe ich das Gefühl, ich kann frei nochmal die Interessen vertreten von Kindern. Und das Buch ist dann ja ein großer Renner geworden, der Kita-Kollaps. Und es äußern sich ja viele, viele Professoren. Und egal, wer sich zurzeit äußert, ob das Schulleiter sind, in Bremen ja an der Spitze auch, mit den Protesten. Aber es passiert nichts. Kinder sind nicht wirklich wichtig. Über Jahre. Ich habe ja sehr spät...
Glauben Sie wirklich, dass das so ist?
Ich glaube wirklich.
Oder ist es nicht so,
im Verhältnis zu anderen Ländern, ich bin ja mal von der Bosch-Stiftung um die Welt geschickt worden,
ja,
das machen andere Länder anders. Die Haltung zu Kindern, die habe ich woanders, überall anders erlebt als bei uns in Deutschland.
Ich habe gedacht, es geht vor allen Dingen auch um so eine Überbürokratisierung. Sie kritisieren ja auch den Föderalismus. Ich glaube, Sie haben irgendwo, ich weiß gar nicht, in Australien sind die Anforderungen an eine Kita auf 35 Seiten zusammengepasst und hier sind es in jedem Land 350, so in etwa. Ne?
Der Bildungsanspruch.
Der Bildungsanspruch,
ist,
genau.
Wir haben 16 verschiedene Bildungspläne von 35 bis 450 Seiten, je nachdem. Macht jedes Bundesland das anders. Aber um nochmal aufs Ausland zurückzukommen, jeden Kindergarten, den ich weltweit gesehen habe, wäre bei uns am gleichen Tag geschlossen worden.
Genau, weil der Abstand zwischen Steckdosen, das steht auch in dem Internet.
Wir haben so viel Sicherheitsauflagen. Bis zu 18 Behörden müssen einem Kita-Bau zustimmen. Und bei jedem Sachbearbeiter liegt es auf dem Stapel und passiert nichts. Früher haben wir in 6 oder 7 Monaten eine Kita fertig gehabt. Ich habe ja für Daimler die Einrichtung aufgebaut in Deutschland. Das längst hat 8 Monate gedauert und jetzt warten wir erstmal Jahre auf eine Baugenehmigung.
Aber warum tun sich das, also zu viel Bürokratie wird ja jetzt auch in Zusammenhang mit der Wirtschaftsflaute sozusagen. Warum tun wir uns so schwer, da wirklich mal alte Zöpfe abzuschneiden oder den Knoten durchzuhauen? Denn diese Klage, die ist ja fast so alt wie, also ich weiß nicht, wie alt sie ist, auf jeden Fall sehr, sehr alt. Aber Deutsche trennen sich schlecht von Vorschriften, habe ich den Eindruck.
Ja, es ist immer schlimmer geworden und ich habe das Gefühl, wir verstecken uns hinter Vorschriften, um nicht handeln zu müssen.
Oder keine Verantwortung tragen
zu wollen. Ja, ich denke inzwischen, Mensch, wenn ich mir so den Haushaltsplan von Bremen angucke und viele 1000 Plätze fehlen und das gar nicht vorkommt, die Betriebskosten hinterher, dann vermute ich fast, es ist das System dahinter, dass gar keine Baugenehmigungen erteilt werden. Dann kann ja nicht gebaut werden, fallen ja keine Betriebskosten an. Nur ich finde, wir verspielen die Zukunft unserer Kinder. Denen hinterlassen wir ein kaputtes Klima, einen Schuldenberg. Und wir sind nicht in der Lage, ihnen Bildungsmöglichkeiten zu geben. Dass 30-40% der Viertklässler nicht mehr lesen können, das ist doch eine Katastrophe. Und
absolut.
Ich finde, wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Es wird einmal was geschrieben darüber, aber dann passiert nichts wirklich. Und das vermisse ich am meisten und ich gebe auch nicht auf, weil ich denke, da will ich beharrlich sein, da habe ich auch einen missionarischen Eifer. Es kann nicht sein, dass wir uns nicht um die nächste Generation kümmern. Und deshalb habe ich ja gesagt, wir müssen uns ehrlich machen. Wenn wir keine Plätze für sie haben, brauchen wir auch keine Rechtsansprüche. Dann muss man sagen, nee, wir können das nicht erfüllen. Aber Rechtsanspruch zu haben, 96 und 2013.
Um gewählt zu werden.
Um gewählt zu werden.
Genau, so muss man das ja sagen.
Um gewählt zu werden, aber sie nicht zu erfüllen, das finde ich ist unmöglich. Unmöglich. Ja. Und ich glaube, ohne eine größere Klagewelle von Eltern oder wir Eltern, Großeltern, Lehrer, Erzieher auf die Straße gehen, ohne dem wird nichts passieren, ist meine Meinung. Reformen kommen von unten, nicht von oben. Die Politik kümmert sich zurzeit nicht genug um dieses Thema. Es ist ja kein Überraschungseffekt. Und mich wundert schon, dass die Politik gar nicht darauf reagiert.
Naja, ich glaube, die Generalentschuldigung ist ja, dass die vielen Zuzüge, also nicht negativ gemeint, sondern einfach nur als Fakt, könnten ja auch Holländer oder meinetwegen Österreicher sein, aber es ist die vielen Zuzüge eigentlich sozusagen das Ergebnis trüben, weil wenn es die nicht gegeben hätte, dann würden alle Kinder gut versorgt sein.
Würden auch nicht genug Plätze, hätten auch nicht
aber
genug
so
Plätze.
Ist doch ja,
ja meistens. Das verschärft es noch mal ein bisschen mehr.
Nee, aber ich meine, so wird meistens argumentiert. Ne?
Ja, aber wir könnten unbürokratisch handeln. Wir haben so viele freie Räume in Bremen. Büros, Läden, Autohäuser, da könnten wir überall Kitas machen. Mhm. Wenn wir sozusagen uns, wenn wir es nur wollten, mit einem Kreis von Leuten gucken, sind die Räume geeignet, was machen wir daraus? Wir müssen nicht auf große Ausbauten und Neubauten warten.
Aber fehlen nicht auch die Erzieherinnen?
Ja, aber es gibt immer noch auch Träger, die selber ausbilden. Auch das ist versäumt worden mit den Ausbildungen. Aber da sage ich, ausländische Bildungsabschlüsse anzuerkennen, wäre absolut nötig und zwingend. Wir haben gute ausländische Leute mit guten pädagogischen Abschlüssen, aber die erkennen wir nicht an. Es braucht auch 1,5 bis 2 Jahre. Oder wenn ein Kind eine Behinderung hat, bis es anerkannt wird, dauert das auch so lange. Das kenne ich so gar nicht in Bremen, dass wir solche langen Prozesse haben. Und ich würde mir wünschen, dass Frau Aulep den Mut hat, kurzfristig, nicht erst im neuen Jahr, einen Kreis einzurufen, auch mit den Praktikern selber, nicht nur über die Praktiker reden, sondern mit ihnen. Wie können wir gemeinsam zu Lösungen kommen? Und ich glaube, dass wir da sehr kreativ sein könnten.
Aber bürokratische Auflagen werden ja oft vom Bund gemacht und nicht allein von den Ländern. Auch von den Ländern, aber nicht nur von den Ländern. Ne?
Aber zu den räumlichen Standards machen es nur die Länder und Kommunen, überhaupt nicht der Bund. Dem Bund bitte ich natürlich vor allem, dass er sich an den Kosten anders beteiligt, als er das bisher macht. Und ich bin immer noch gegen die Kindergelderhöhung und lieber in die Infrastruktur. Wir müssen Kindergärten und Schulen ausbauen, sanieren. Leben und Lernen muss Freude machen. Und da muss man gerne hingehen können. Mir fehlt in Deutschland vor allem die Leidenschaft für Kinder.
Naja, das Problem ist ja, dass es ja nicht so ist, dass die Leidenschaft für Kinder fehlt oder Kinder nicht gebildet werden. Aber die Lücke zwischen ungebildet und Gebildeten wird immer größer. Und das ist das Riesenproblem. Denn es gibt sehr viele Kinder, die vom Elternhaus schon genug mitbekommen. Ja. Nur es gibt halt auch so wahnsinnig viele, wo das nicht ist. Und da müsste der Staat sich natürlich mehr engagieren.
Ne? Das sage ich vor allem, wenn ich Kröpeling oder Blumenthal angucke, wo da besonders viele Plätze fehlen. Ich gebe Ihnen recht, die Zweiklassengesellschaft wird genau aufgrund dieser Bildungspolitik zurzeit akut sehr nochmal verstärkt, die Zweiklassengesellschaft. Die Eltern, die den Klageweg machen, das sind die Eltern, die
genau,
es können,
das sind auch die,
aber nicht die anderen. Und mir geht es darum, dass wir den Kindergarten für alle haben, gerade für die Benachteiligten. Weil die brauchen andere Startchancen, um überhaupt sozusagen auch voranzukommen auf dieser Welt.
Ja.
Und ich glaube, viele von unseren Kindern, die jetzt in den Einrichtungen sind, werden weltweit ihren Arbeitsplatz finden müssen, nicht mehr in Deutschland und schon gar nicht in Bremen. Und dafür brauchen sie Wurzeln und Flügel. Gute Einrichtungen, wo sie sich erstmal wohlfühlen, wo sie sich auch in ihrer Entwicklung entfalten können, individuell entfalten können. Und was jetzt überlegt wird, mit dem Personalschlüssel nur noch mit Unausgebildeten oder viel Unausgebildeten, das geht gar nicht. In der Medizin käme keiner auf die Idee. Natürlich können wir für...
Aber wenn wir beide zum Beispiel, wenn ich sage, na gut, Sie sind natürlich ausgebildete Erzieherin und Sie sind Sozialpädagogin, aber wenn ich sage, würden Sie mir keine Kindergruppe anvertrauen?
Ich würde erstmal mich mit Ihnen darüber unterhalten, wie Ihr Verständnis von Erziehung ist. Ich würde das beobachten, würde Sie erstmal probearbeiten lassen.
Aber würden Sie mir das nicht zutrauen?
Nein, nicht unbedingt sofort, weil es ist was anderes, ob ich 1 oder 2 Kinder habe zu Hause oder ob ich mit einer Gruppe fertig werden muss. Da muss ich auch erstmal den richtigen Blick haben, alle Kinder zu sehen. Das muss man lernen, das kann man nicht von Anfang an. Und man muss auch die Gelassenheit haben, so einen Geräuschpegel auszuhalten, ohne auszurasten. Und ich glaube, wir können viele Leute mit einbeziehen aus anderen Berufen, auch für Projekte. Dagegen wehre ich mich gar nicht. Aber das Stammpersonal muss eine fachliche Ausbildung haben. Unsere deutsche Erzieherausbildung ist schon die schlecht ausgebildete in der ganzen Welt. Alle anderen haben Hochschulabschlüsse. Mhm. Und wir haben es auch mit anderen Eltern zu tun. Wir brauchen eine Mischung an Personal. Aber nur noch eine Erzieherin für 60 Kinder, was gedacht wird, das finde ich eine Katastrophe. Da käme in der Medizin keiner auf die Idee. Das Problem unseres Landes ist, dass wir den Bildungsbereich und den Gesundheitsbereich, beide Bereiche haben wir sehr vernachlässigt. Der Gesundheitsbereich steht durch Corona anders im Mittelpunkt. Mhm. Aber im Bildungsbereich, also wenn dann die Eltern Großeltern sind, dann treten sie anders auf. Die Politiker Großeltern sind, dann treten sie anders auf. Mhm. Aber ich wünschte mir eben eine andere Einstellung zu Kindern. Und das, sie sind eben keine Wähler. Und Politik denkt häufig in Legislaturperioden und wer sie wählt. Und da sind ältere Leute wahrscheinlich mehr im Blick, als es Kinder sind.
Auf jeden Fall sind natürlich die Leute in Stadtteilen, wo mehr gewählt wird, mehr im Blick als die in Stadtteilen, wo wenig gewählt wird. Deswegen gibt es auch weniger Plätze und die Eltern gehen auch nicht den, beschreiten nicht den Klageweg um von. Das ist viel fataler. Das finde ich ist ein Vorwurf an Politik, zumal wenn sie sich links oder soziale Gerechtigkeit, ja, oder wenn sie soziale Gerechtigkeit sozusagen wie eine Monstranz vor sich her trägt.
Das mache ich gerade zum Vorwurf, wenn ich an Blumenthal oder an Gröbling, an die Stadtteile denke. Da müsste es sozusagen an erster Stelle sehen, dass wir Kindergärten bauen. Und gerade im Blumenthal begleite ich ja auch einen Kindergartenbau, wo wir sozusagen schon lange mit Bauamt reden müssen. Dürfen die Bäume weg, können die Bäume weg oder können die Bäume weg? Alles hat Vorrang. Oder in Bremerhaven, wo wir mit einem Hospiz zusammen einen Kindergarten bauen, wo das vierte Fledermausgutachten gemacht worden ist. Fledermäuse sind wichtig, aber Kinder sind auch wichtig. Mhm. Und ich würde mir an manchen Stellen mehr natürlichen Menschenverstand wünschen in der Beurteilung der Situation und dass wir uns nicht nur an Regeln halten, ob die
das geht Abstand in Deutschland ist. Nicht. Das geht nicht.
Ja, aber andere Bundesländer schaffen es ja eher und die neuen Bundesländer schaffen es auch eher.
Ja.
Und ich glaube, je knapper die Kassen werden, umso mehr halten wir uns an solche Regeln, ist meine Beobachtung in Deutschland. Und wir haben einfach ein Nord-Süd-Gefälle und ein Ost-West-Gefälle. Und ich glaube, dass Bürgermeister sich einen guten Namen machen könnten, wenn sie das mehr zu ihrer Sache machen würden. Das wünschte ich mir auch von Herrn Bogenschulte, die Leute einzuladen, auch die Schulleiter, die Betroffenen, und zu gucken, wie werden wir mit dieser Misere fertig. Meine Sorge ist, wir gewöhnen uns an diese Misere und machen aber nicht wirklich was.
Na, wir haben uns schon dran gewöhnt.
Ja, wir haben uns schon dran gewöhnt, aber es wird ja eigentlich immer schlimmer. Jetzt die Diskussion um die vielen Unausgebildeten ist ja nochmal erstmal eine neue Situation.
Aber das ist natürlich aus der puren Not geboren. Ne? Also ich glaube nicht, dass Frau Orlepp das wirklich toll findet, sondern sie weiß nicht, wie sie es anders machen soll. Das muss man ihr ja schon zugestehen.
Aber ich sage andere Bildungsabschlüsse anerkennen.
Ja.
Das wäre überhaupt gar kein Problem. Dann hätten wir genug Personal. Wir haben ja auch so viele ausländische Kinder. Also die anderen aus diesen Ländern, die Mitarbeiter anzuerkennen, würde uns vieles, vieles erleichtern.
Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie Sie zum Kind gekommen sind, beziehungsweise zu dem Thema. Ne? Sie sind in Melle geboren und sind dann Erzieherin geworden nach der Schule. Und zwar haben Sie dann auch in Bremen Praktikum gemacht. Ich vermute mal, so sind Sie nach Bremen gekommen. Ne?
Ich bin auf dem Bauernhof als jüngstes Nachkriegskind. Mein Vater hatte sich nach langer Gefangenschaft noch ein Kind gewünscht. Und meine Mutter war, glaube ich, gar nicht so begeistert darüber. Aber ich bin dann 1950 geboren und schon in einen Kindergarten gegangen, den mein Vater damals als Kirchenvorsteher aufgebaut hat.
Ah, ja.
War für einen Bauern ungewöhnlich, sein Kind in den Kindergarten zu bringen. Und ja, ich wollte eigentlich gar nichts mit Kirche machen, und weil meine Mutter so sozial und so kirchlich war. Ich wollte eigentlich Architektin werden und habe auch ein Baupraktikum gemacht. Ah, ja. Aber dann war das, meine Mutter meinte immer, du bist so sozial und kirchlich, mach was Soziales. Mhm. Und dann bin ich ein Jahr in die Frauenfachschule gegangen, nach Bückeburg, ins Internat, weg von zu Hause. Und meine Mutter hat gesagt, was ich dann entscheide, das akzeptiert sie. Mhm. Und dann habe ich mich aber da auch dann entschieden, ich mache doch was Pädagogisches. Mhm. Aber dann mache ich es von der Pike auf. Mhm. Habe dann Erzieherinnenausbildung gelernt. Und die Schulleiterin unserer Osnabrücker Schule, Frau Dr. Stövesand, war eine Bremerin.
Mhm. Ach, verstehe.
Die hat aus jedem Jahrgang die Leute ausgesucht, die nach Bremen gingen. Und ich habe damals, ich stelle Ilse, die St. Pauli-Gemeinde sucht eine durchsetzungsfähige Erzieherin. Das ist ihre Stelle.
Ja, verstehe. Sie hatten vorher mit Bremen nichts zu
tun.
Nee,
ich war nur auf dem Klassenausflug mit meiner Mutter, meiner ersten Klasse in Bremen.
Ah, ja.
Und fand es einen wunderschönen Tag, weil wir den ganzen Tag nur Eis gegessen haben. Aber überall waren wir. Aber das, ja, das ist noch ein besonderes Erlebnis für
mich. Haben Sie sich dann gleich in Bremen verliebt?
Ja, ich habe mich, ja, sehr, muss ich sagen, Bremen war eine der reichsten Städte. Wir hatten super pädagogische Bedingungen. Es war einfach schön in Bremen pädagogisch. Mhm. Als Pädagogin und als Schauspieler ging man einfach nach Bremen. Mhm. Hier war das Eldorado. Mhm. Und ich bin sehr jung Leiterin geworden. Das hat sich einfach ergeben.
Mhm. Sie haben auch sehr jung angefangen zu studieren.
Ja, ich habe mit
21 oder so.
Mit 22 bin ich Leiterin geworden, habe dann ja berufsbegleitend Abitur gemacht und studiert in Bremen. Und bin dann ja sehr früh auch die Chefin der evangelischen Kindergärten geworden. Mhm. Eigentlich durch eine Sache, die ich in dem Buch ja auch geschrieben hatte. Ich habe eine Black & Decker Bohrmaschine gekauft. Mhm. Die Kleiderhaken in unserem Kindergarten waren so, dass die Kinder die Garderobenhaken sich immer den Kopf gestoßen haben. Mhm. Und alle Anträge auf Versetzen der Haken wurden abgelehnt. Mhm. Und dann habe ich
Habe ich
eine Bohrmaschine gekauft und mit den Kindern die Haken versetzt. Mhm. Und das hat mir eine Abmahnung und Kündigung gebracht. Mhm. Die ist aber nachher zurückgenommen. Heinrich Hannover hat mich damals verteidigt. Mhm. Ist zurückgenommen worden. Und dann hat die Landeskirche gesagt, wenn die mit diesem Kirchenvorstand fertig wird, dann kann sie auch die Leitung der evangelischen Kindergärten machen.
Wann war das? In welchem Jahr? 1900?
Das war 1975.
76. Aber daran merkt man doch schon, dass... Wenn man sich wünscht, also ich würde mir ja mehr Erzieherinnen wünschen, die sich eine Bohrmaschine holen, das einfach machen und kein Mensch redet drüber. Aber wenn man da schon so einen Ärger bekommt, ist doch klar, dass man sowas nicht macht. Wenn alle dicht halten würden und sagen würden, ja, wir versetzen, das kriegt eh keiner mit. Aber irgendwie, ihn hat das ja erstmal Scherereien eingebracht.
Ja,
das
absolut.
Hätte ja auch anders laufen können. Ne?
Absolut.
Deswegen verstehe ich, dass, obwohl der gesunde Menschenverstand sagt, die sind doch bekloppt, hier das und das zu machen, wir machen es einfach anders. Und wahrscheinlich wird das ja hoffentlich in Kindergärten doch etwas häufiger gemacht, als wir denken. Aber immer schwingt die Angst mit, dass man richtig Ärger kriegen kann. Ne?
Ich hab,
es muss nur einem Kind was passieren, schon hat man Ärger.
Ich habe dann gesagt, wenn ich mal Verantwortung für mehrere Einrichtungen habe, kriegen die alle einen eigenen Haushalt. Mhm. Um sozusagen solche Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Insofern sind die Kindergärten jetzt sehr viel selbstständiger. Aber damals, so im Nachhinein muss ich sagen, hat schon Mut dazu gehört, mich mit dem sehr konservativen Kirchenvorstand anzulegen.
Und dann noch als junge Frau. Ne?
Dann das noch ist als ja noch junge was anderes Frau,
als heute.
Ja. Ja, und zum Beispiel, der blockierte auch immer unseren Mitarbeiterraum, was auch die Bibliothek für die Kinder war, mit einem langen Mittagessen. Und bezahlte das Essen nicht. Und dann habe ich natürlich gesagt, jeder muss hier das Mittagessen bezahlen. Ich finde, das müssen Sie auch bezahlen. Mhm. Das war schon revolutionär. Mhm. War für 22, 23 sicher frech.
Woher kam dieses Selbstbewusstsein oder diese Frechheit?
Ich glaube, ich habe eine Mutter gehabt, die sehr mutig war, viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Mhm. Sehr angegriffen worden ist damals von Nachbarn, dass sie sich so engagiert damals für die vielen Flüchtlinge. Mhm. Und... wurde als Kommunistin verschrien. Und ich glaube, dass ich diese soziale Mutter gehabt habe. Mhm. Das hat mich mein Leben lang geprägt. Die eben. Und ich kenne Tränen meiner Mutter immer, wenn wieder jemand auszog von den Flüchtlingen, weil sie was Eigenes aufbauten. Und ich weiß auch, dass wir mal auf unserem evangelischen Friedhof wurde die Mutter des katholischen Priesters, die kriegte keinen Platz. Meine Mutter hat einfach das Grab geteilt. Dann sagt, bei uns wird es geteilt, dann ist es ein ökumenisches Grab. Mhm. Und ich habe, glaube ich, das Vorbild meiner Mutter, die leider sehr früh gestorben ist. Aber das hat mich doch sehr geprägt, nicht sich abzufinden, sondern also auch sich für Interessen einzusetzen.
Mhm. Dann haben Sie also ziemlich viele Leitungsfunktionen übernommen. Es wurde also wurden immer mehr. Sie waren Sie waren Referentin im Diakonischen Werk. Dann waren Sie Vizevorsitzende der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen.
Vorsitzende.
Ja. Vorsitzende danach, Abteilungsleiterin in der Bremischen Evangelischen Kirche. Dann haben Sie Ihre Beratungsfirma gegründet. Sie haben promoviert noch zwischendrin. Was war denn eigentlich das Promotionsthema?
Ich habe die Bildungspläne weltweit verglichen und den Reformbedarf für Deutschland abgeleitet. Ich habe ja erzählt, ich bin von der Bosch-Stiftung mit zwei Professoren um die Welt geschickt worden. Was machen andere im Bildungsbereich anders? Das war 2003, 2004. Und die Professoren haben gesagt, du musst eigentlich als Praktikerin das noch untersuchen, warum wir so abhängen. Mhm. Und deshalb habe ich berufsbegleitend von 2004 bis 2007 noch promoviert und habe das untersucht. Und man kann eigentlich sagen, Anfang der 90er Jahre haben alle Länder weltweit sich auf den Weg gemacht mit einer Bildungs- und einer Ausbildungsreform. Da waren wir mit der Wiedervereinigung beschäftigt. Und wir haben das nie wieder aufgeholt. Deshalb sind wir eigentlich, muss ich sehr vorsichtig sagen, Entwicklungsland im Bildungsbereich geblieben.
Na,
unsere Abschlüsse werden im Ausland nicht anerkannt, unsere deutschen Abschlüsse. Und das Ausland, und wir haben...
Was Erzieherinnen betrifft.
Weil man kann eigentlich sagen, wir haben an einem Mutterbild festgehalten, was uns ein Bildungs- und ein Vereinbarkeitsproblem beschert hat. Mhm. Und ohne die Wiedervereinigung wo ein anderes Bild war in den neuen Bundesländern, wären wir nie weitergekommen, weder zu den Kindergartenrechtsansprüchen noch zu einem anderen Thema, was die frühe Bildung betrifft. Das ist aber halt durch die Wiedervereinigung gekommen.
Aber ich meine, auch so scheint ja die Bundesrepublik sich mit Reformen, großen Reformen, in den letzten Jahren gab es keine nennenswerten großen Reformen. Oder ich.
Wir tun uns damit sehr schwer. Wir sind dann immer eher klein-klein. Ja,
ja, Politiker werden immer ängstlich, habe ich eher den. Also die, da fehlt auch der Mut, sowas.
Verantwortung zu übernehmen.
Das, unpopuläre Entscheidungen
zu treffen. Ja, das ist so meine Erfahrung, Verantwortung zu übernehmen. Aber nochmal, um auf diesen Bundesvorsitz zu kommen. Es war schon was Besonderes, eine Frau und eine Nicht-Theologin und eine Norddeutsche, dass die sozusagen die Vorsitzende der evangelischen Kindergärten werden durfte. Das war eine Männerdomäne und eine Süddeutsche und eine Pastorendomäne.
Eine Süddeutsche, ich habe mich gedacht, eigentlich der Norden ist ja.
Nee, es war immer eigentlich immer in Süddeutscher, in schwäbischer Hand, der Vorsitz. Ich weiß, sie haben damals sich sogar getroffen. Mensch, eine Norddeutsche, eine Nicht-Theologin und eine Frau vertritt jetzt die evangelischen Kindergärten in Deutschland. Ja, aber manchmal muss man Neuland beschreiten.
Ja, jedenfalls Ihr tabellarischer Lebenslauf auf Ihrer eigenen Homepage umfasst 4 Seiten. Sie sind Autorin, Sie werden interviewt von allen möglichen Zeitungen. Der Weserkurier wird nicht aufgeführt. Ich glaube, der ist zu piefig. Jedenfalls die Zeit der Spiegel und was weiß ich wo. Jedenfalls sind Sie bundesweit, haben Sie Damen in diesem.
Ja, vor allem nach dem Buch auch letztes Jahr.
Ja, aber Sie haben doch vorher auch schon veröffentlicht, ne?
Ja, aber ich glaube, dieses war relativ frech.
Wegen des Titels auch, glaube ich,
ja,
schon.
Ja, wegen des Titels und auch meinem Vorwort da drin, weshalb ich dieses Buch schreibe. Das war, glaube ich, schon noch mal ein bisschen neu. Die Zeit hat ja auch sehr ausführlich darüber berichtet. Und ich habe so ein bisschen den Ruf, glaube ich, dass ich einfach mutig bin, den Finger in die Wunde zu legen. Mhm. Damit ist man nicht beliebt bei Politikern, aber mir geht es darum, die Interessen von Kindern und Eltern zu vertreten. Mhm. Und da haben wir viel nachzuholen.
Ja, ja, deswegen habe ich ja gleich eingangs gefragt, ob die Frustration nicht groß sein müssen. Weil, wie gesagt, die Klage ist ja, sagen wir so, die Situation wird nicht besser, sondern, ich weiß nicht, ob sie schlechter wird, aber besser wird sie, ist sie nicht geworden. Aber ich sehe gar keine Ansätze zu irgendeiner Reform. Sehen Sie die?
Nee, sehe ich auch nicht.
Ich glaube, auch nicht in Bremen, also wo Bremen ja.
Überhaupt nicht. Wir waren ja mal so fortschrittlich, sind die Wiege der Integration von behinderten Kindern in Deutschland. Mhm. Und wir waren sehr, sehr fortschrittlich. Das ist leider alles zurückgefahren worden. Mhm. Und ich glaube, wir müssen vielleicht noch ein bisschen tiefer fallen, um wieder neu aufzustehen. Mhm. Ist manchmal mein Eindruck, um wieder normaler zu werden, auch in unseren Ansprüchen. Ja, um normaler zu werden. Mhm. Und ja, ich glaube, der Weserkurier berichtet ja sehr ausführlich über die Situation zurzeit in den Einrichtungen. Das finde ich auch gut und wichtig. Wir müssen die Politiker noch mal anders freiküssen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen.
Ich weiß es auch nicht.
Also vielleicht, indem wir sie noch mehr in die Einrichtungen nehmen und schauen. Ich habe das ja mal mit Herrn Nussbaum gemacht, als der Finanzsenator war. Da sollte auch noch mal gespart werden. Dann bin ich in sein Büro. Herr Nussbaum, ich gehe heute erst aus Ihrem Büro raus, wenn Sie mit mir in einen Kindergarten fahren.
Ja, aber der hat ja selber Kinder, die vielleicht
noch Kindergarten besucht haben. Ja, aber nach 3 Stunden wollte er mich loswerden. Dann sagte er, okay, wir fahren. Wir sind in einen Kindergarten gefahren. Und der Beschluss ist zurückgenommen worden, der Sparmaßnahmen. Mhm. Und es war interessant, da war an dem Tag ein Kaufladenprojekt in dem Kindergarten. Mhm. Und er sagt so zu einem Jungen, also wenn du genug verkaufst, kannst du die Preise erhöhen. Mhm. Und wenn du zu wenig verkaufst, dann musst du mit dem Preis runtergehen. Mhm. Und dieser Junge sagte so selbstverständlich, ich verkaufe genug, dann kann ich bei dir ja mehr nehmen. Mhm. Dann habe ich gesagt, also Herr Nussbaum, der neue Finanzsenator ist geboren.
Ja, ja.
Aber das hat er nicht vergessen. Also ich glaube, wir müssen Politiker, die ja nicht alle Großeltern oder noch Eltern sind, noch mehr gewinnen, auch wirklich in die Einrichtung zu gehen. Mhm. Sie wissen vieles nicht, dass da zum Beispiel manchmal 20 verschiedene Nationalitäten sind. Was das auch für eine Erziehung bedeutet, da den Alltag zu gestalten, das wissen viele, glaube ich, nicht.
Mhm. Naja, aber wie gesagt, der Fachkräftemangel, das ist ja auch ein Thema. Deswegen, glaube ich, sage ich ja, da muss man Frau Orlepp zumindest zugestehen, dass die Ausbildungsstandards gesenkt werden sollen, natürlich eine Folge davon ist, weil die Ausbildung dauert lange und wird auch nicht besonders gut bezahlt, ne?
Nein, die Ausbildung selber müsste bezahlt werden. Ich glaube auch, dass Frau Orlepp ganz bemüht ist. Wir sprechen ja auch öfter zusammen. Aber es ist einfach schwer. Bremen hat so viele Baustellen in diesem Bereich, dass es auch ganz schwer ist. Wo fängt man an?
Ja.
Ich würde es mir noch ein bisschen unbürokratischer wünschen. Also dass der Abbau der Bürokratie das halte ich schon für A und O. Und mit den betroffenen Pädagogen selber zu reden. Nicht nur aus der Umgebung beraten zu lassen, sondern mit den Betroffenen. Was wünscht ihr euch konkret schnell anders? Und ich glaube, dass da Erzieher zu schnellen und guten Lösungen auch kommen.
Hm. Eine andere Frage ist natürlich, welchen Anteil das Elternhaus hat. Ne? Weil man kann seine Kinder nicht in der Kita abgeben und sagen, jetzt erzieh mal schön. Ne? Da zum Beispiel, das wird auch eigentlich wenig laut ausgesprochen, dass man von Eltern, die Kinder in die Welt setzen, auch was verlangen kann.
Absolut, das habe ich ja so ein bisschen in dem Taz-Artikel auch nochmal gesagt. Ich finde, Eltern müssen auch nochmal ganz anders eingebunden werden. Aber sie brauchen auch Unterstützung. Und wenn wir auf der einen Seite...
Das finde ich zum Beispiel nicht.
Dass sie Unterstützung brauchen.
Na, wer ein Kind in die Welt setzt, der muss die Verantwortung haben. Und warum muss der Staat da auch noch hilfreich werden? Also
naja, Kinder brauchen Gemeinschaft. Als Einzelkinder brauchen sie einfach auch Anregung. Und wenn wir auf der anderen Seite ein Entscheidungsrecht haben, dass eine Frau mit einem 3-jährigen Kind voll berufstätig sein muss, dann gehen die aus den Berufen nicht raus, weil sie einfach Sicherheiten brauchen.
Mhm.
Aber wir müssen sicher insgesamt neu nachdenken über Familien- und Bildungspolitik. Also Elternhäuser und Kindergärten müssen zusammenarbeiten.
Aber meinen Sie nicht auch, dass man tatsächlich vom Elternhaus was verlangen darf?
Ja, natürlich.
Nämlich, wenn dein Kind mit 3 Jahren in die Kita kommt, dann muss es wissen, dass, wie man einen Stift hält, zum Beispiel. Oder müsste auf einem Bein stehen können. Und du hast die Verantwortung, das deinem Kind beizubringen. Klammer auf. Ich rede nicht von den Familien, weiß ich nicht, die so große Probleme mit sich selbst haben. Da weiß ich selbst, dass die das nicht schaffen. Aber dass man sagt, das ist deine Aufgabe und wenn das Kind hier mit 3 Jahren steht, dann ist das und das und das und das musst du dem beibringen.
Das ist ja häufig schon ein sprachliches Problem. Also wenn ich jetzt eben an meine Straßenbahnfahrt hierher denke, muss ich sagen, da waren viele Kinder, wo ich sage, die Eltern wären nicht in der Lage, das den Kindern beizubringen.
Aber eigentlich kann man das doch verlangen,
ja,
oder?
Würde ich auch sagen, es müsste selbstverständlicher werden. Ich habe ja immer auch gesagt, wir müssen sowas wie einen Elternführerschein machen.
Genau.
Weil einen Hundeführerschein muss man machen in Nordrhein-Westfalen.
Ja, das stimmt. Bald, in Bremen ja auch bald.
Ich habe mal den Spaß gemacht, den Hundeführerschein in Nordrhein-Westfalen umzusetzen für Kinder. Das würde ich mir wünschen, einen Kinderführerschein. Und da würde ich das Kindergeld dran koppeln. Mhm. Sonst werden sie die Eltern nicht gewinnen.
Mhm. Das wird kein Politiker nachvollziehen können oder so in irgendeinem Wahlkampf gehen.
Ich habe das ja ein bisschen in Berlin diskutiert. Die sagen, dann stellen sie ja alle Eltern unter Generalverdacht, dass sie es nicht können. Ich sage, naja, bei Hunden machen sie es ja auch.
Ja.
Und warum nicht bei Kindern? Also ich glaube...
Weil viele schon sagen, man darf Hunde und Kinder nicht vergleichen. Da würde schon, stockt schon manchen der Arten.
Nö, aber beide brauchen Disziplin und brauchen Grenzen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass man da ganz gute Parallelen ziehen könnte. Und ich bin absolut für einen Kinderführerschein. Und wie gesagt, daran würde ich das Kindergeld koppeln.
Na, vor allen Dingen, ich finde, Eltern haben halt die Verantwortung, dass ihr Kind der Weg in das selbstständige Leben geebnet wird. Und da tragen sie die größte Verantwortung. Das ist eben nicht der Staat. Und wer das nicht hinkriegt, da ist halt die Frage, wie viele Kinder muss der dann haben, ne? Also wenn das schon bei 2, 3 Kindern in der Schule schwierig wird, weil sie es schwer haben oder weil sie, weiß ich nicht genug investiert wurde, also an Zeit und Aufmerksamkeit, die Kinder, dann fragt man sich, warum noch das 3., 4., 5. Kind sein muss. Also nichts gegen Familien mit vielen Kindern. Man muss aber die Zeit dafür haben. So ist es. Man muss wissen, wie viel Verantwortung das ist, weil die Hauptverantwortung für die Zukunft der Kinder liegt dann doch schon noch bei den Eltern, meiner Meinung nach.
Ja, ist gar keine Frage. Und ich glaube, wie Sie schon sagen, die Bauern müssen auch anders vorbereitet werden, anders einbezogen werden. In Bayern höre ich zum Beispiel, dass Eltern von Schulkindern, dass man erwartet, dass die 2 Stunden am Tag mit den Kindern Schularbeiten machen.
Ja.
Ich glaube, das erwartet hier in Bremen keiner. Nee. Aber dass die Leistungen so runtergehen, viele Lehrlinge auch ihre Ausbildung abbrechen. Ich glaube, wir müssen das Bildungssystem als Ganzes anders in den Blick nehmen. Und da gehören Eltern anders mit an den Tisch, als sie das bisher sind.
Man könnte jedenfalls die ihr Kind in den Kindergarten anmelden, sagen, wenn dein Kind kommt, wie in der Schule, da muss es ja Hefte und Schultüten, weiß der Kuckuck was mitbringen, ne? So einen Zettel gibt und sagt, so, das wird soll dein Kind kommen, wenn es hier den ersten Tag antritt.
Ja, wenn sie sagen mit 3. Aber wir haben ja viele Kinder, die mit 1 Jahr schon kommen, dann gibt es natürlich noch nicht.
Ja gut, aber sowas damit könnte man ja schon mal anfangen.
Ist ja, ne? Das ist ja sozusagen die Vorstufe vom Elternführerschein.
Ja.
Und wie gesagt, nochmal andere Verbindlichkeiten für Eltern finde ich genauso wichtig wie Verbindlichkeiten für den Staat.
Mhm.
Und dass wir immer nur subventionieren mit Kindergeld, das ist für mich nicht die Lösung.
Mhm. Auf jeden Fall sieht man jetzt nicht die großen Erfolge, ne? Obwohl ich schon sehe, also als Vorsitzende der Weihnachtshilfe, dass das schon bitter ist, dass Kinder wirklich, also auch wenn sie Kindergeld bekommen und auch die Bezüge, die ihnen nach Bürgergeld zustehen, dass sie trotzdem leiden, weil sie zum Beispiel nicht mal eine Geburtstagsparty ausrichten können, was einfach in so einem knappen, in so einem Haushalt mit wenig Geld einfach nicht, und dass sie sich damit, ich glaube, es ist schon schwer als 5-, 6-jähriges Kind oder 10-jähriges schon zu wissen, dass man nicht zu denen gehört, die sowas können, ja, und was das mit Kindern macht, glaube ich.
Aber wenn wir nicht dagegen steuern, wird das schlimmer werden. Ja. Nimmt das zu. Und das ist meine Sorge, dass Politik aufwachen muss, sozusagen mehr, ja, Kinder in den Blick zu nehmen, Eltern in den Blick zu nehmen, Pädagogen in den Blick zu nehmen. Da haben wir leider vieles verschlafen. Haben gedacht, mit Geld können wir irgendwie alles zuschütten, aber das können wir nicht.
Hm. Sie sind 74. Mhm. Irgendwann ist es nicht so, dass Sie irgendwann denken, ich könnte mir schon, also ich weiß, Sie haben eine Mission, aber Sie könnten sich ein ruhigeres Leben vorstellen. Sie sind ja sehr, noch sehr aktiv, sehr umtriebig. Also wie gesagt, man muss nur mal auf Ihre Seite gucken, was Sie da in diesem Jahr alles gemacht haben.
Ich mache schon sehr viel weniger. Aber ich werde immer noch sehr gefragt mit Vorträgen bundesweit. Und ja, solange ich das noch kann, mache ich das.
Ich wollte fragen, ob Sie nicht genug Hobbys haben. Haben Sie Hobbys?
Ja, ich habe vielleicht zu wenig Hobbys. Das würde ich schon
mal. Ich wollte eigentlich fragen, was machen Sie, wenn Sie Zeit haben?
Fahrradfahren, spazieren gehen, ins Theater und in Museen, das mache ich schon. Aber vielleicht zu wenig, das stimmt. Ich hatte noch keine Zeit dazu.
Ja, weil Ihnen das andere wichtiger ist. Ja. Ne? Aber Kochen, Lesen, weiß ich lesen nicht, was malen?
Ja, ah, ja, lesen vor allem.
Was lesen Sie außer Fachbücher?
Ja, im Moment lese ich ganz aktiv das Buch von Frau Merkel.
Ah ja, und?
Finde ich sehr interessant, vor allem auch diesen ersten Teil finde ich sehr interessant, weil ich auch die Gegend gut kenne, die Uckermark.
Verstehe.
Finde ich schon interessant, wie sie aufgewachsen ist, wie sich sozusagen ja, ihre Politik im Kopf entwickelt hat.
Viele sagen ja, das Buch wäre relativ tröge. Ich habe es nicht gelesen. Ich schrecke vor diesen 700 Seiten und dem, was ich darüber gelesen habe, es wäre dröge und selbstverliebt.
Nee, ich bin jetzt bei diesen ersten 200 Seiten. Da finde ich das überhaupt nicht. Das ist eine Situationsbeschreibung, sozusagen, wie sich das verändert hat. Wie sie überhaupt in die Politik gekommen ist, und wie sie zur Schule gegangen ist und wie sich das verändert hat. Die immer schon in zwei Welten gelebt hat.
Also weder dröge noch selbstverliebt?
Nein, von den ersten Seiten kann ich das nicht sagen. Ich bin auch nicht bei den letzten
Seiten. Ja. Nee, ist ja egal. Aber wie gesagt, deswegen habe ich irgendwie davor zurückgeschreckt. Wenn, dann höre ich das meistens als Hörbuch. Dann kann man das, finde ich, zwei Sachen gleichzeitig machen. Ne? Gibt es irgendein Buch, was Sie in letzter Zeit nachhaltig beeindruckt hat? Ich meine, das scheint Sie ja auch, die ersten 200 Seiten zumindest.
Ja, das finde ich interessant. Ja. Finde ich schon noch mal sehr... Nee, ich habe natürlich auch immer viel Fachbücher gelesen.
Mhm. Belletristik nicht so?
Doch, aber eigentlich muss ich jetzt, wo Sie mich so fragen, muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich zu wenig Zeit genommen. Vielleicht, zu wenig. Vielleicht haben Sie einen wunden Punkt jetzt erwischt, ja?
Das ist kein wunder Punkt. Ich meine, jeder hat ja genau, hat ja gleich viel Zeit eigentlich. Also
Ulla Hahn, ne? Habe ich einiges gelesen.
Ah, ja.
Und,
weil das ist ja... Wenn das andere einen mehr reizt, dann macht man das andere. Das ist ja nichts.
Aber ich bin für mich so an so einem Wendepunkt, wo ich sage, jetzt möchte ich mehr Zeit zum Lesen haben. In der Zeit bin ich immer intensiv am Lesen. Aber ich wünsche mir mehr Zeit. Das merke ich jetzt bei dem Merkel-Buch, weil es mich schon auch fasziniert, wie sie selber auch das so für sich nochmal Revue passieren lässt, wie sie in die Politik gekommen ist, wie sie sich um das erste Direktmandat beworben hat. Und das war ja alles gar nicht so einfach. Und ich habe noch mehr Freude am Lesen wieder gefunden.
Ah ja,
vielleicht ist auch eine Frage von Zeit.
Ja, das stimmt. Kochen oder sowas, das ist nichts,
wo... Nee, ich habe sehr viel mit meinen Nichten und Neffen gemacht. Ich bin eine aktive Skiläuferin gewesen.
Ah ja.
Aber
jetzt aus Altersgründen machen Sie es nicht mehr?
Ich bin erst ein Jahr ohne Skilaufen gewesen.
Ah ja,
und das ist ja toll. Machen immer Nichten und Neffen und Großnichten und Neffen, machen viel mit im Hinblick auf Familie.
Ja.
Das ist, meine Wohnung ist ein offenes Haus für diese Generation.
Das ist natürlich toll.
Öfter auf Langeoog und jetzt jedes Adventswochenende kommt sozusagen Nichten und Neffen oder Großnichten und Neffen. Ich mache auch viele Reisen mit denen.
Ja. Skifahren, irgendwann, glaube ich, traut man sich nicht mehr so richtig, weil man Angst hat, sich zu schnell was zu brechen. Ne? Ja. Viele Leute hören ja so, weiß ich nicht, so mit 70.
Ja, ist schon auch gut, aber meine Nichten und Neffen sagen, komm wenigstens mit.
Ja.
Und ganz ohne Skilaufen ist es dann schwer, einfach mitzukommen. Übrigens ist es auch interessant gewesen, als ich Leiterin St. Pauli-Gemeinde war, habe ich eine Hütte gemietet in Österreich und bin mit 36 Eltern hingefahren, Köche mitgenommen, Lebensmittel. weil wir lauter Kinder hatten, die hätten sich nie Urlaub leisten können mit Eltern. Und so bin ich mal zum Skilaufen gefahren. Wir fahren immer noch in den gleichen Ort.
Wo denn?
In Gargellen-Montafon in Schunz.
Schunz kenne ich.
Ja, und da haben wir, so meine Nichten und Neffen sind später mit mir da auch hingefahren, aber es ist ein Freundeskreis geblieben.
Das ist natürlich toll.
Und insofern, ja, das ist ja schon über 40 Jahre her, noch viel länger. Aber ich mache viel im St. Pauli-Stift in der Seniorenarbeit. Das ist meine Einrichtung, die ich gebaut habe. Da mache ich sozusagen auch Programm.
Und wie werden Sie Weihnachten feiern und Silvester? Sind Sie so ein Weihnachts- und Silvestertyp? Ist bei Ihnen das Haus geschmückt und so?
Nee, nicht so viel. Dies Jahr viel, noch viel sparsamer als sonst. Ich feiere mit meiner Freundin und ihrem Sohn und Enkelkindern Weihnachten. Und am ersten und zweiten Weihnachtstag fahre ich zu meiner Familie nach Melle in Osnabrück.
Ah ja.
Zu meiner Schwester.
Und sind Sie Silvesterfeierer?
Nee, überhaupt nicht.
Ich auch überhaupt nicht?
Überhaupt nicht.
Geht vollkommen nicht über. Ich habe schon so viel Silvestern verschlafen.
Ich schätze, ich werde irgendwo Käsefondue machen oder irgendwie was Gemütliches.
Ja, aber immerhin ein kleiner Silvester braucht. Ne? Aber so Bleigießen und so, ich glaube, die Zeiten sind bei mir auch vorbei.
Ja.
Ja, Frau Dr. Wehrmann, das waren meine Fragen. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas versäumt? Irgendwas, was Sie gerne noch loswerden würden?
Mein Appell an die Politik, Kinder ernster zu nehmen und wichtiger zu nehmen.
Das ist, glaube ich,
mit Ihnen selber auch vielleicht zu reden.
Ja, das ist, glaube ich.
Kinder haben auch Vorstellungen, was sie möchten. Das merken wir immer bei den Kinderparlamenten in den Einrichtungen. Und da kann man auch schon Demokratie üben.
Auf jeden Fall.
Wenn es um Strafen geht, sind Kinder immer sehr viel strenger als Erwachsene. Das sind,
Ja, weil sie, glaube ich, noch so eine einfache Sicht von Gut und Böse haben. Ne?
Aber Kinder wichtig zu nehmen, auch Schulkinder, da versäumen wir, glaube ich, einiges.
Naja, ich finde vor allen Dingen Kinder wichtig zu nehmen, die es zu Hause schwerer haben oder deren Familien es schwerer haben, da muss viel mehr Aufmerksamkeit sein. Das finde ich auch ein bisschen
verstört. Das habe ich ja so im Ausland auch erlebt, dass die Haltung zu Kindern einfach anders war. Und in Australien und Neuseeland hatten bei jedem Kindergarten war zum Beispiel auch so ein Secondhand-Laden mit Kleidung und Büchern. Und selbstverständlicher war das einbezogen. Und das würde ich mir nochmal anders hier auch wünschen.
Das Problem ist ja, man muss ja diese Dynastien von Bürgergeldempfängern, das muss man irgendwann durchbrechen, indem man einem Kind von Anfang an es einfach leichter macht. Ich meine, viele schaffen es trotzdem. Der höchste Respekt für Kinder, die Aufsteiger, so eine Aufsteigerfamilie gründen, aber man könnte ihnen den Weg ebnen, um aus diesem Kreislauf. Großeltern haben von Bürgergeld gelebt, hatten es schwer, Eltern und dann die Kinder und ihre Kinder auch wieder. Das muss man unbedingt hinkriegen. Ihnen zumindest die Chance zu
absolut. Wenn ich so denke, ich hatte keine Beziehungen nach Bremen. Ich hab ja Realschulabschluss gehabt zu Hause und habe alles über den zweiten Bildungsweg gemacht. Und ich muss sagen, mir ist es finanziell auch nicht gut gegangen. Manchmal habe ich das Studium finanziert. Meine Mutter war damals gestorben, deshalb wollte ich meinem Vater nicht auf der Tasche liegen. Ich würde sagen, mich hat das sehr geprägt, dass ich mich immer anstrengen musste, dass mir nichts in den Schoß gefallen ist. Leistungsmäßig und auch anstellungsmäßig. Dass man weiß, man es auch zu schätzen, wenn man was erreicht hat.
Das stimmt, aber Ihre Eltern haben Ihnen ja schon viel mitgegeben. Und indem Sie sagen ja auch, oder es gibt ja Untersuchungen, dass das erste Lebensjahr entscheidend ist für den auch für die Schulkarriere. Und da ist es ja so, ich finde, die Frage ist halt, wo der Staat schon anfängt, sich zu kümmern. Und ich finde, die Gefahr ist groß, dass man alles dem Staat überlässt. Ne?
Ja,
also hier, du kannst dann auch mal, du sorgst dafür, dass ich meinem kleinen Kind sozusagen das angedeihen lasse, was ich angedeihen lassen muss. Und da finde ich halt, man darf die Eltern nicht aus der Verantwortung
lassen. Ich hatte sicher eine sehr emanzipierte Mutter. Und ich hatte einen besonders fürsorglichen Vater, der eben das sich gewünscht hat, nach dem Krieg nur ein Kind aufwachsen zu sehen. Und ich wusste immer, auch wenn mir irgendwann Scheiß passiert in meinem Leben, mein Vater steht zu mir. Und der durfte mich auch immer anrufen. Also das war ein solches Verhältnis, muss ich sagen, das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Arbeit geschrieben habe, bin ich erst zu meinem Vater gegangen. Kannst du das Mama beibringen? Nee, ich bin ja hier, aber du musst es selber sagen. Und ich glaube, solche Erfahrungen muss man gemacht haben. Meine Mutter war eine sehr emanzipierte Frau, würde ich so für heutige Verhältnisse als Bäuerin, war sie schon sehr emanzipiert. Aber ich glaube, der Schutz von Eltern ergänzen sich ja auch. Der eine bringt dies und der eine das. wenn wir irgendwas leicht durchsetzen wollen, ging das eher über den Vater.
Mhm. Naja, und jetzt gibt es viele Alleinerziehende, da ist es natürlich auch irgendwie schwieriger, aber nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass sehr viel in der frühen Kindheit gelegt wird, sich mit den Kindern zu reden, ihnen Sachen zu zeigen, mit ihnen zu basteln und Kekse zu backen. Ich will gar nicht wissen, in wie vielen Familien sowas einfach gar nicht drin ist, und das tut mir schon leid. Und wenn da das nicht passiert, dann muss der Kindergarten mit den Kindern Kekse backen.
Also zum Beispiel, ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden, Kompromisse schließen, habe ich bei meinem Vater gelernt, mit dem Handeln, wenn der Tiere verkauft hat. Und dann der Viehhändler mit der dicken Brieftasche. Und mein Vater, den hat das nicht beeindruckt mit der fetten Brieftasche. Aber mal doch einen Kompromiss zu finden, das habe ich schon auch bei ihm gelernt. Sowas muss man ja, beobachtet man einfach als Kind.
Ja, das stimmt. Gut, dann wollen wir hoffen, dass diese Appelle auf fruchtbaren Boden fallen. Ich bin gespannt. Der Wahlkampf ist ja im Moment so, dass man denkt, das ist jetzt nicht das bestimmte Thema.
Also keiner macht das Thema Bildung oder Kinder zum Thema.
Jedenfalls im Moment nicht.
Wenn Sie die Wahlprogramme angucken, finde ich das auch sehr dürftig.
Hm. Sowieso, die Regierungsbildung wird schon schwierig genug, schätze ich mal.
Schätze ich auch.
Aber ja.
Ja, ich glaube, Frau Helmich, wir werden noch eine Krise vor uns haben, bevor wir wieder normaler werden. Das glaube ich schon.
Ich bin ganz optimistisch eigentlich, dass gerade wenn es eng wird, dass dann alle wissen, das finde ich, muss man aus Corona mitnehmen, dass es dann doch plötzlich geht. Aber leider immer erst schwierig werden muss. Das ist vielleicht
eng wird, ja.
Da ein bisschen bitter, ne?
Also, und in Bremen zu gucken, wo haben wir freien Wohnraum oder Büros frei, wo können wir mit Kindern rein, auch mit einer kleinen Gruppe. Wir können auch die Studenten der Pädagogik anders einbeziehen. Gäbe es viele Möglichkeiten. Aber das würde ich gerne an einem runden Tisch mit Frau Aulep nochmal diskutieren.
Ja, also ist hier eine Einladung.
Ja.
Gut. Vielen Dank, Frau Wehrmann, für das Gespräch. Ich wünsche den Zuhörern schöne Weihnachten. Wir hören uns wahrscheinlich vor dem neuen Jahr nochmal. Deswegen noch keinen guten Rutsch. Und Frau Wehrmann, Ihnen wünsche ich auch schöne Weihnachten mit Ihrer Familie.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.